Ja, hallo. Ich hätte gerne live gepredigt, aber leider bin ich ein bisschen angeschlagen und von dem her ist es jetzt eine Aufzeichnung, aber ich hoffe, es kommt frisch rüber und wenn ihr mich hören könnt und sehen könnt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Momentan sitzt nur der Malte hier vor mir, aber ich stelle mir einfach vor, dass ein paar mehr da wären, wenn ich die Predigt halte. Es geht um 1. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Und ich möchte erstmal den Text lesen. 1. Korinther 4, 1 bis 13. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von das Geringste, das ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir, wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Das ist der Text. Ich finde die Korintherbriefe oder den Korintherbrief, wo wir sind, immer ein bisschen schwierig zu lesen und zu verstehen. Wir hatten schon andere Briefe von Paulus, wir hatten schon den Römerbrief, wir hatten den Epheserbrief und die sind irgendwie für mich ein bisschen klarer strukturiert, so von Paulus an die Gemeinde, die und die Themen, so und so aufgelistet. Der Korintherbrief ist ein bisschen anders. Der Korintherbrief ist in einer Auseinandersetzung geschrieben, eine Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Korinthern. Es gibt ein Wir, wo Paulus sich und seine Leute, die mit ihm schreiben und die seiner Meinung sind, bezeichnet und ein Ihr Korinther. Das wird zum Beispiel im Vers 10 deutlich. Vers 10, Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Ihr und wir. Und da muss man beim Korintherbrief aufpassen, wenn man ihn so liest, von welcher Seite redet Paulus gerade? Redet er gerade von der Wir-Seite oder redet er von aus Sicht der Ihr-Seite? Also ist er gerade in der Ironiephase oder ist er in der Ernstphase? Manches ist ironisch, manches ist ernst. Wenn man gerade nochmal den Vers 10 nimmt, dann wird es sehr deutlich. Vers 10, wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Wenn man das jetzt diesen Vers zerfleddert, dann könnte man sagen, Paulus sagt zu den Korinthern, weil er schreibt ja an die Gemeinde der Korinther, er sagt der Gemeinde, ihr seid klug, ihr seid stark, ihr seid in Ehren. Aber eigentlich im Kontext sagt er genau das Gegenteil. Vers 8 ist so ähnlich wie der Vers 10. Vers 8, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit wir auch mit euch herrschen könnten. Also hier wird Paulus richtig ironisch, so ein bisschen sarkastisch sogar. Oh, wenn es nur auch so wäre, dass das stimmt, was ihr denkt, was ihr sagt. Wenn es nur auch so wäre. Das so die ersten Gedanken, aber eigentlich möchte ich ganz zum Anfang mit dem ersten Vers beginnen. Das macht immer Sinn, bei einem Text am Anfang anzufangen. Und noch mehr Sinn macht es, am Anfang zu beten. Und deshalb möchte ich das auch noch tun. Einfach, dass Gott auch dieses, die Technik benutzt, die wir zur Verfügung haben und durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns spricht. Vater, darum bitten wir dich, dass du unsere Herzen anrührst durch dein Wort und dass du es lebendig machst und dass du schenkst, dass wir diesen schwierigen Text verstehen können, wie du ihn meinst, dass du ihn so lebendig machst für uns, dass unser Herz es verstehen kann, dass unser Verstand es aufnehmen kann und dass wir nach diesem Text anders leben, dass der Text unser Leben verändert, unser Denken, unser Sein und auch unser Handeln. Amen. Wie gesagt, wir starten jetzt am Anfang mit dem ersten Vers. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also Diener und Haushalter sollen wir sein. Das klingt noch recht human. Diener und Haushalter, das sind beides Sklaven gewesen. Das waren Jobs ohne Geld, ohne Entlohnung. Der Diener war der Sklave. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist Hyperetes. Und ich habe das nachgeschaut, das bezeichnet den Ruderer oder Matrosen, jeder, der schwere Handarbeit verrichtet, auch Galeerensklaven, die im untersten Deck eines Schiffes rudern. Es bezeichnet ursprünglich den Rudersklaven auf der untersten Bank, also einen, der unter großer Mühe und hartem Kräfteeinsatz dient, der Unterruderer. Also der im unteren Deck rudert, anders ausgedrückt, wenn die Galeere sinkt, ist es der Erste, der im Wasser sitzt oder noch schlimmer. Das ist der Diener, der Rudersklave. Der Römerbrief beginnt so, dass Paulus sich vorstellt. Wer weiß, wie der erste Vers im Römer geht? Ich muss leider den Malte aufrufen. Nein. Römer 1, Vers 1 stellt Paulus sich vor. Paulus, Knecht Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Und anders übersetzt, Paulus, Sklave Christi. So bezeichnet er sich, so stellt er sich vor. Ich, Paulus, Sklave Christi, und dann geht's weiter. Sehr interessant, markante Vorstellung. Und hier sagt Paulus, so soll man uns betrachten als Sklaven des Christus und Haushalter. Na, immerhin noch Haushalter auch noch, aber auch der Haushalter ist ein Sklave. Es gibt dieses Gleichnis vom Haushalter, das steht zum Beispiel in Lukas 12, ab Vers 41. Das Gleichnis vom Haushalter, und da heißt es Lukas 12, ab Vers 41, da spricht Petrus zu ihm, zu Jesus: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jeder Knecht, den der Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihm über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. und wird ihn entzweihauen und ihnen sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Ein ganz interessanter Text über den Haushalter, über den Obersklaven. Beim Haushalter ist es sehr wichtig, dass der Haushälter weiß, was sein Herr will. Was ist der Wille meines Herrn? Das muss der Haushalter wissen. Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wisst ihr, weißt du, was du als Diener des Christus zu tun hast? Was würdet ihr da sagen? Was habe ich als Diener, als Sklave des Christus zu tun? Da wird man jetzt vielleicht so als Antwort sagen, der Sklave tut das, was der Herr sagt. Ne? Der Herr sagt, mach das weg, der Sklave macht das weg. Hören, was der Herr sagt, gehorchen, sein Wort umsetzen. Ne? Der Herr spricht etwas und ich tue etwas. Das tue ich als Sklave des Christus. Die zweite Frage wäre dann, weißt du, was du als Obersklave oder als Haushalter der Geheimnisse Gottes zu tun hast? Wir erinnern uns dran, der Haushalter, das hat was damit zu tun, die Pläne und die Gedanken seines Herrn zu kennen. Und wir sollen Haushalter der Geheimnisse Gottes sein. Was waren noch gleich die Geheimnisse Gottes? Gleich komme ich drauf, ne? Haushalter der Geheimnisse Gottes. Wer kann mir ein Geheimnis Gottes nennen? Ich meine, wir sind ja Haushalter der Geheimnisse. Dann sollte man vielleicht schon wissen, was das für Geheimnisse sind, die man da verwalten soll. Da niemand im Publikum ist, außer Malte, und er nicht streckt. Vielleicht wisst ihr welche, das wäre gut. Was sind die Geheimnisse, die wir verwalten sollen? Es gibt sehr viele. Und ich möchte es so ein bisschen als Hausaufgabe für die Hauskreise rausgeben. Es ist sehr interessant, sich die Stellen im Neuen Testament mal anzuschauen, wo es um Geheimnisse geht. Also einfach eine Konkordanz nehmen, dem Wort Geheimnis auf der Spur und mal schauen, wo spricht das Neue Testament überall von Geheimnis. Und dann zu schauen, was sind diese Geheimnisse Gottes? Das sind wirklich krasse Sachen. Ich möchte die jetzt nicht behandeln, vielleicht ein, zwei vorstellen. Ich habe mir die ganzen Stellen mal rausgesucht. Ein Geheimnis, das haben wir vor kurzem behandelt, und zwar in meiner letzten Predigt, im 1. Korinther 2, Vers 7. Da ist von einem Geheimnis die Rede, das ist so eine Stelle. Und das ist das Geheimnis der Weisheit Gottes, diese verborgene Weisheit. Ne? Da, wo es heißt, hätten die Mächtigen der damaligen Zeit gewusst, dass Jesus quasi durch sein Sterben am Kreuz den Sieg erringt, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Hätten sie diese geheime Weisheit erkannt, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Das ist das Geheimnis der Weisheit Gottes. Und es gibt noch viele andere Geheimnisse. Eins ist zum Beispiel in Römer 11, 25, das Geheimnis der teilweisen Verstockung Israels. Da heißt es in Römer 11, 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Achtung, das ist ein Geheimnis, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Das ist eins der Geheimnisse. Es gibt noch viele mehr. Eins vielleicht noch, 1. Korinther 15, da kommen wir auch irgendwann noch mal noch zu. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Achtung, wieder Geheimnis. Diese Dinger sollen wir verwalten. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, Wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist dieser Tag, ne, wo noch Menschen am Leben sind und die Toten werden auferstehen und die leben, werden nicht sterben, sondern direkt verwandelt werden. Ein Geheimnis. Und so gibt es noch einige, etliche mehr. Und du bist ein Haushalter dieser Geheimnisse Gottes. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, dir diese Stellen anzuschauen. Das sind aus meiner Sicht sehr wichtige Stellen für uns, weil wir Verwalter über diese Geheimnisse sein sollen. Und was tut ein Verwalter mit so einem Geheimnis? Wenn wir es wieder runterbrechen auf unser Bild vom Herrn und seinem Hausverwalter, dann muss der Haushalter erstens mal verstehen, was sein Herr will. Die Botschaft verstehen. Also wir müssen die Botschaft verstehen. Und zweitens muss der Haushalter das dann, die Botschaft quasi, den Arbeitsauftrag verstehen, und dann ist er ja der Obersklave, er sagt es an die anderen Sklaven weiter. Er gibt das Geheimnis, die Botschaft weiter und sagt es den anderen Sklaven. Und dann ist er aber nicht fertig, so als Bote nur, sondern der Haushalter ist und bleibt ein Sklave, das heißt, er arbeitet trotzdem noch mit. Das heißt, er ist nicht nur der Chef oder der Überbringer der Botschaft, hier, macht mal diesen Erdhaufen hier weg, sondern er nimmt die Schaufel auch mit in die Hand. Er ist Teil der Umsetzung. Er muss es verstehen, er gibt es weiter und er arbeitet mit. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es viele Beispiele. Josef ist so ein Beispiel für einen Hausverwalter. Josef war nämlich Hausverwalter im Haus von Potiphar. Er war Sklave, Potiphar hat ihn auf dem Sklavenmarkt gekauft, aber er hatte Verantwortung, die Geschäfte fortzuführen, wenn Potiphar nicht da war. Und bei Josef war das ganz extrem, heißt in 1. Mose 39, Vers 6, da überließ Potiphar alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Also nur noch das, was er sich selber in den Mund geschoben hat, war sein Job, alles andere hat er seinem Hausverwalter übergeben. Bei Gott ist es sicher anders, Gott ist nicht wie Potiphar, aber der Hausverwalter hat auch eine Verantwortung. Der Verwalter muss den Willen seines Herrn verstehen, und je besser, genauer er den Willen seines Herrn kennt, desto besser kann er auch seine Verantwortung ausfüllen. Er muss es verstehen und er muss es weitersagen, an die richtigen Stellen den anderen sagen und selber mitarbeiten, die Projekte umzusetzen. Er bleibt ein Sklave. Und so stellt Paulus sich vor: Ich bin Rudersklave und Obersklave, Haushalter der Geheimnisse Gottes. So stellt er sich vor, und mit dieser Einführung geht er dann in die Auseinandersetzung mit den Korinthern rein. Und in dieser Auseinandersetzung sagt er ihnen in unserem Text von heute, in diesen Versen, ein paar Punkte. Einer dieser Punkte ist: Ihr sollt nicht richten. Vers 5: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ihr sollt nicht vor der Zeit richten. Wahrscheinlich ist Paulus im Zuge dieser Auseinandersetzung, die er hatte mit den Korinthern, verurteilt worden. Jetzt nicht vielleicht vor einem Gericht, aber die Korinther haben über ihn geurteilt. Und Paulus sagt: Hört auf damit. Gott ist es, der richtet. Er wird nicht von Menschen beurteilt, sondern Gott beurteilt ihn. Und es gilt heute noch genauso: Gott ist es, der richtet, und wir sollen uns davor hüten, unsere Geschwister zu verurteilen. Er sagt ihnen noch einen weiteren Punkt. Er sagt ihnen: Ihr sollt am Wort Gottes bleiben. Das ist gleich der nächste Vers, im Vers 6. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Vers. Da heißt es: in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. In eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Damals gab es ja nur das Alte Testament. Das war das, was geschrieben steht. Wir haben heute noch das Neue Testament. Aber heute gilt immer noch, jede Lehre und jede Vision, die über das rausgeht, was geschrieben steht, ist sehr mit Fragezeichen zu versehen. Wenn der Punkt so wichtig wäre, würde er sicher in der Bibel stehen. Wenn das so eine bahnbrechende Erkenntnis ist, warum findet sich die nicht in der Bibel? In unserem Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Das reicht total. Da steht so viel drin in diesem Buch. Da ist so viel, was uns herausfordert, unser ganzes Leben lang beschäftigt. Wir sollen nicht über dieses Buch hinausgehen. Da haben wir Nahrung, geistliche Nahrung für unser ganzes Leben. Nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, sagt er ihnen. Er sagt ihnen auch so etwas Ähnliches wie, ihr sollt wieder Bodenhaftung kriegen. Also kommt mal wieder runter. Vers 8, das ist dieser ironische Vers. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Also ihr schwebt irgendwo hier oben. Die Korinther haben sich für was Besseres gehalten, so in der Art Christen 2.0, die Beta-Version mit so ein paar Special Features. Und auch das begegnet uns heute immer wieder. Wenn ich eine Erkenntnis von Gott habe, wenn ich eine Erfahrung mit Gott gemacht habe, dann ist es wunderbar, aber zack, bin ich was Besseres. Und zack, sollten die anderen erstmal das auch so haben, wie ich das habe. Der Vers 7 ist die Antwort für so etwas. Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was soll das? Du hast es doch empfangen. Komm wieder auf den Boden. Das sagt Paulus den Korinthern. Ihr sollt wieder Bodenhaftung kriegen, kommt mal wieder runter. Und er sagt ihnen, ihr solltet wieder diese verborgene Weisheit suchen. Nicht die weltliche Weisheit, sondern die göttliche Weisheit. Ich lese nochmal den Text ab Vers 9. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir gespäht werden, segnen wir, wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Das ist der Weg der verborgenen Weisheit, der Welt, der Weg der göttlichen Weisheit. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Der Weg der Selbsterniedrigung. Und dieser Weg ist nicht nur ein Rätsel für die Menschen um uns herum, dieser Weg ist auch ein Rätsel für die unsichtbare Welt, für die Engel. Auch die können das nicht verstehen. Warum macht er das? Wenn es darum geht, dieser geschichtliche Fakt, dass Jesus auferstanden ist, wie man den beweisen will, dann gibt es einen ganz gravierenden Beweis, dass das so gewesen sein muss, dass er wirklich auferstanden sein muss. Und das ist, wie sich die Jünger verhalten haben, als sie das gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist. Ne, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten die Jünger das ja sich selber überlegt. Ne? Die hätten sich da getroffen zu 11 und hätten beschlossen, komm, wir sagen, er wäre auferstanden. Dann gründen wir so eine Religion. Ne? Also damals war das noch keine große Religion, dass sie so gewusst hätten, das geht auf jedes, das haut voll rein, sondern die hätten das so gegründet. Ne? Aber wenn die es erfunden hätten, hätten sie sich dafür, für dieses Selbsterfundene, hätten sie sich foltern lassen, hätten sie sich hinrichten lassen, wären sie den Märtyrertod gestorben für etwas, was sie selber erfunden haben. Also es ist ein Riesenbeweis, dass denen Jesus wirklich begegnet ist. Das war ein Fakt für die, sonst hätten sie sich nicht so verhalten, sonst hätten sie sich nicht dafür hinrichten lassen. Ein Beweis für die Auferstehung von Jesus. Und so ist es auch mit Paulus. Wenn Paulus nicht wirklich die Begegnung mit Jesus gehabt hätte, vor Damaskus, als er vom Pferd fiel und diese Begegnung mit Jesus hatte, wenn Paulus das nicht gehabt hätte, wenn das erfunden gewesen wäre von Paulus, dann hätte er sich niemals sein Leben lang so abgequält, hätte diese Strapazen von diesen ganzen Reisen auf sich genommen, diese Steinigung und so weiter, für was er erfunden hätte, nie im Leben. Sondern es ist ein Beweis, dass das wirklich stattgefunden hätte. Diese 180-Grad-Wende, die Paulus gemacht hat und diese ganzen Strapazen, die er auf sich genommen hat, ein Beweis, dass diese Begegnung mit Jesus wirklich stattgefunden hat. Paulus ist ein Beweis, dass Jesus lebt. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. So sollte es bei mir persönlich sein. Mein Leben, ein Beweis, dass Jesus lebt. Und wenn wir diesen Weg gehen, den Paulus hier beschreibt, diesen Weg der verborgenen Weisheit, diesen Weg der Selbsterniedrigung, dann erfüllen sich aus meiner Sicht selbstverständlich die Punkte, die Paulus vorne dran genannt hat. Die waren, ne, bleibt an seinem Wort. Wenn ich diesen Weg von Jesus gehe, dann bleibe ich an seinem Wort. Wenn ich diesen Weg der Selbsterniedrigung gehe, dann bin ich auf jeden Fall nicht der, der die Bodenhaftung verliert. Und dann überhebe ich mich auch nicht über andere und richte sie. Das war der Text. Und zum Schluss möchte ich noch versuchen, das ein bisschen bei euch haftend zu kriegen, dass ihr das in der Woche, die vor uns liegt, und vielleicht sogar ein bisschen länger, wirklich präsent habt, was ich da erzählt habe, weil ich finde, es sind wichtige Gedanken und mich haben die Woche über sehr beschäftigt. So, wie kriegt man das in die Köpfe rein? In der Corona-Zeit ist es ja ein bisschen schwierig, Sport zu machen. So, Gemeinschaftssport ist ja gerade nicht möglich. Und das heißt, jeder, der Sport macht, macht es wahrscheinlich irgendwo in seiner Kammer, hat er ein Laufband oder ein Stepper oder so ein Fahrrad. Und manche haben vielleicht sogar so ein Rudergerät. Und wenn ihr auf diesem Rudergerät sitzt und da am Schwitzen seid, dann könnt ihr euch daran erinnern, wir sind Rudersklaven des Christus. Sklaven des Christus. Und wer jetzt kein so Rudergerät hat, hat vielleicht einen Stepper oder ein Rad oder irgendwas oder geht joggen oder sowas. Wenn ihr da so am Schwitzen seid, denkt daran, wir sind Rudersklaven des Christus. Also ich denke, so ein Rudersklave, der war so richtig durchgeschwitzt, richtig am Kräftelimit. Da könnt ihr ein bisschen den Widerstand hochdrehen und dann könnt ihr euch fühlen wie ein Rudersklave. So diese Verbindung im Alltag vielleicht nochmal zurückzudenken an diese Szene, an dieses Bild, das Paulus benutzt. Wir sind Rudersklaven des Christus. Und das zweite Bild war ja der Hausverwalter. Das ist noch ein bisschen leichter. Jedes Mal, wenn ihr nach Hause kommt und den Schlüssel in der Tür rumdreht, denkt daran, wir sind Haushalter, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und denkt daran, euch diese Geheimnisse anzuschauen. Das ist sehr interessant und sehr wichtig für uns, die Geheimnisse zu kennen, die wir verwalten sollen. Paulus sagt, wir sind Ruderknechte und Obersklaven. Und als ein solcher ruft er uns zu, nicht richten, denn Gott richtet, bleibt am Wort, verliert nicht die Bodenhaftung, und geht den Weg der verborgenen Weisheit, geht den Weg der Selbsterniedrigung, denn wir sind ein Schauspiel nicht nur für die Menschen, sondern auch für die unsichtbare Welt. So viel von mir. Ich hoffe, wir haben noch einen schönen Gottesdienst zusammen. Amen.